is lice. You see how they've eaten all the way into the skull?
Das sind Lachsläuse. Seht ihr, wie sie sich bis in den Schädel gefressen haben?
Das klingt jetzt sehr unappetitlich, aber dieser Lachsläusebefall sollte uns interessieren, denn es geht um den Lachs, den wir vor allem essen, Zuchtlachs aus Aquafarmen. Das ist ein Milliardengeschäft, weil die Nachfrage so groß ist nach dem festen rosa Fleisch und deshalb produzieren eben Aquafarmen weltweit Millionen Lachse in kurzer Zeit. So auch vor den Küsten Islands. Dort sind nun aber zuletzt tausende Zuchtlachse ausgebrochen aus den Netzen. Das sind eigentlich nicht so richtig lebensfähige Tiere, die allerdings ihre Gene weitergeben könnten an den isländischen heimischen Wildlachs. Und da wird es richtig hitzig auf der kühlen Insel.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Schönen guten Tag, ich bin André Zante und wir können jetzt zusammen eintauchen in diesen Konflikt um einen besonderen Fisch und die Aquafarmen. Recherchiert auf Island haben Jörn Breiholz und Michael Marek.
Die Westfjorde im Nordwesten von Island. Eine Halbinsel mit zerklüfteten Küsten, knapp 400 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Reykjavik.
Few meters from the road in the sea we have this location of probably 12 pans.
Jón Kaldar steht am Arnarfjörðalfjord und schaut besorgt auf die Lachszuchtanlage 400 Meter vom Ufer entfernt. Der Isländer arbeitet für den Icelandic Wildlife Fund. Die Nichtregierungsorganisation engagiert sich für den Umweltschutz, vor allem für Meer und Fische.
In this small location,
allein an diesem kleinen Standort gibt es etwa 1,2 Millionen Zuchtlachse. Das ist 20 Mal mehr als die gesamte isländische Wildpopulation.
Hier im kaum bewohnten Norden Islands liegen wie auf einer Perlenkette aneinandergereiht nach oben offene, kreisrunde Plastikgehege im Meer und schaukeln auf den Wellen. Jedes der Netze hat einen Durchmesser von 200 Metern. Von oben sieht das alles unspektakulär aus, doch das täuscht. Unter der Meeresoberfläche ist es eine gigantische Industriemastfarm. Jón Kaldar zeigt auf einen Ponton inmitten der Anlage, darauf ein containerartiges Gebäude. Das ist der Futterautomat, der automatisiert über Plastikrohre industriell gefertigtes Fischfutter in die riesigen Netze schießt.
They put the juveniles into the net when they are maybe from 120 to 200 grams.
Sie setzen die Jungtiere ins Netz, wenn sie zwischen 120 und 200 Gramm wiegen. Danach bleiben sie 18 Monate in der Zuchtanlage. Wenn die Lachse zwischen 6 und 8 Kilo wiegen, werden sie geschlachtet. Davor werden sie unentwegt gefüttert. Die Zuchtlachse wachsen derart schnell, dass einige von ihnen missgebildet sind. Denn das Skelett kann mit diesem schnellen Wachstum nicht mithalten.
Umweltschützer Kaldar greift in seine Jackentasche und holt sein Handy heraus. Er zeigt uns Fotos, darauf sind Lachse in einer Fischtreppe zu sehen, aufgenommen von einer Fotofalle vor wenigen Tagen. Auf dem ersten Bild kehrt ein ausgewachsener wilder Lachs aus dem Atlantik zurück zur Paarung, in genau den Fluss, in dem er selbst vor Jahren geboren wurde. Auf dem zweiten Foto schwimmt ein Zuchtlachs. Er ist noch nie über das Plastiknetz im Fjord hinausgekommen, bis er daraus entfliehen konnte und die Fotofalle auslöste.
Die meisten Zuchtlachse sind keine gesunden Fische. Mehr als 50% haben irgendeine Art von Missbildung und sind nicht vollständig entwickelt. Die Gene dieses schönen und starken Wildlachses, der seit tausenden von Jahren an den Fluss angepasst ist, mit den Genen der domestizierten Lachse zu mischen, das hat schreckliche Folgen für den wilden Fisch.
Fotos von geflüchteten Zuchtlachsen, die Jón Kaldar uns zeigt, haben auf Island für große Aufregung gesorgt. Nicht nur in den Medien des Landes sind sie derzeit ein Dauerbrenner. Islands Pop-Ikone Björk hat sogar einen eigenen Song gegen den Lachs aus dem Reagenzglas geschrieben. Was viele der 400.000 Isländerinnen und Isländer beunruhigt, dass die zu Tausenden entkommenen Zuchtlachse aus den Unterwassergehegen sich in den Flüssen Islands mit dem wilden Lachs paaren könnten. Denn beide Lachsarten unterscheiden sich erheblich. Der Zuchtfisch stammt aus Norwegen und ist ein von Menschenhand gezüchtetes Produkt. Die Lachsfarmen befruchten und vermehren ihn seit gut 30 Jahren künstlich in Brutstationen an Land. Sein natürliches Habitat, das offene Meer, lernt dieser Fisch nie kennen. Der isländische Wildlachs dagegen lebt den zigtausend Jahre alten Zyklus des Königs der Fische, wie ihn nicht nur die Isländer nennen. Die männlichen Lachse befruchten die bis zu 30.000 Eier eines Lachsweibchens im Süßwasser der isländischen Flüsse. Sind die Jungfische kräftig genug, schwimmen sie für mehrere Jahre durch das Salzwasser des Atlantiks und ernähren sich vom dortigen Krebs- und Fischreichtum. Wenn sie geschlechtsreif sind, kehren sie zum Befruchten und Laichen in exakt denselben Fluss zurück, in dem sie geboren wurden. Für Jon Kaldor vom Icelandic Wildlife Fund sind Zucht und Wildlachs zwei komplett verschiedene Fische, die auf keinen Fall Nachfahren zeugen sollten.
You have a offspring that is not adapted to living in the wild.
Du hast dann Nachkommen, die nicht an ein Leben in der Wildnis angepasst sind. Ähnlich wie die Nachkommen von einem Pudel und einem Wolf. Die wären auch nicht in der Lage, in der freien Wildbahn zu leben. Und das würde auch mit den Lachsen passieren. Es handelt sich ja um ein domestiziertes Tier mit domestizierten Genen, das sich trotzdem fortpflanzen und mit dem Wildtier vermischen kann. Das ist die schreckliche Seite der Lachsindustrie.
Kreuzen sich zu viele Zuchtlachse in den Wildbestand, schwächen sie das Erbgut der Wildlachse und damit ihre Überlebensfähigkeit im Atlantik. Dabei ist der isländische Wildlachs längst in der Minderheit. Zwischen 60 und 80.000 Exemplare soll es noch geben. Zum Vergleich, in den Netzgehegen der Zuchtindustrie vor Islands Küste leben mehr als 23 Millionen Zuchtlachse. Auf einen einzigen Wildlachs kommen heute mehr als 300 Industrielachse. Ísafjörður, ganz im Norden Islands. Seit knapp 10 Jahren produziert Arctic Fish von hier aus Offshore-Zuchtlachs. Das mehrheitlich norwegische Unternehmen ist der Betrieb, aus dem die Zuchtlachse stammen. Wie viele Zuchtlachse insgesamt aus den Netzen von Arctic Fish entkommen sind, das kann Geschäftsführer Daniel Jakobsson allerdings nicht sagen.
Wir gehen davon aus, dass 2% der Zuchtlachse ins Meer entkommen sind. Unsere Schätzung lag irgendwo zwischen 0 und 3.000 Exemplaren plus minus. Das Worst-Case-Szenario könnte maximal 6.000 entkommene Zuchtlachse in der Anfangsphase sein.
Daniel Jakobsson ist verantwortlich für die Zuchtlachsfarm von Arctic Fish vor Island. Das Unternehmen gehört zu Mowi, dem größten Zuchtlachskonzern der Welt. Jahresumsatz 2023 5,5 Milliarden Euro, Gewinn etwa 1 Milliarde Euro, 14.500 Mitarbeiter weltweit. Vor 50 Jahren gelang es dem norwegischen Unternehmen, Lachsbrut künstlich zu befruchten und sie dann erstmals in Netzen im Meer zu züchten. Seitdem ziehen die Norweger mit ihrem lukrativen Geschäftsmodell durch die Lachsreviere der Welt. Marktführer Mowi mästet heute jährlich 500.000 Tonnen Lachs in seinen Meeresfarmen. Das sind etwa 100 Millionen Lachse in Chile, den Färöerinseln, Irland, Kanada, Norwegen, Schottland und eben auch Island. Weltmarktführer hat noch einiges vor. Da stören Schlagzeilen über massenhaft geflüchtete Zuchtlachse in Island, die jetzt die Population der wilden Lachse bedrohen. Doch wie konnten die Zuchtlachse überhaupt aus den Gehegen entweichen? Und wie schädigt das den Wildbestand? Geschäftsführer Daniel Jakobsson antwortet ausweichend.
Ich bin kein Biologe, aber das isländische Meeresforschungsinstitut sagt uns, 3.500 entkommene Zuchtlachse würden dem Wildlachs auf Island nicht schaden. Das heißt aber nicht, dass es in Ordnung ist, wenn unsere Lachse entweichen. Unser Ziel ist es, die Tiere sicher in den Gehegen zu halten. Das tun wir nun schon seit 10 Jahren mit guten Ergebnissen. Natürlich sind wir nicht stolz darauf, dass Lachse entkommen konnten. Es gab Unzulänglichkeiten.
Neben der Ausbruchgefahr weisen Naturschutzorganisationen noch auf die Lachslaus hin. Dieser kleine 8 bis 12 mm lange Parasit breitet sich in Norwegens Zuchtlachsgehegen immer wieder massenhaft aus, lebt von Schleim, Haut, Muskeln und Blut der Lachse und er bleibt nicht in den Gehegen. 2 Autostunden von Ísafjörður steht Elvar Freriksson am Ufer des Flusses Langadalsá, ein paar Meter entfernt von einer kleinen Anglerhütte mitten in der Wildnis. Er zeigt auf ein Dutzend toter Lachse.
Das sind Lachsläuse. Seht ihr, wie sie sich bis in den Schädel gefressen haben? Und schaut euch die Flosse an, die ist ganz zerrissen. Das ist ein untrügliches Zeichen für einen Zuchtlachs. Wenn ihr euch die Flosse genauer anschaut, bei einem Wildlachs wäre diese erheblich größer und spitzer. Schließlich ist sie für das Schwimmen gegen die Flussströmung gemacht. Aber diese Zuchtlachse haben alle zerrissene Schwanzflossen und sie sind sehr klein. Sie wiegen zwischen 6 und 7 Kilogramm. Sie stammen ursprünglich aus Norwegen und sie sind auf Island alle aus derselben Zuchtfarm entkommen.
And all escape from the same pen.
Hello.
Elvar Freriksson ist Geschäftsführer des North Atlantic Salmon Fund. Die Nichtregierungsorganisation hat sich den Erhalt des wilden isländischen Lachses auf die Fahne geschrieben. Der Naturschützer erklärt uns, was es mit den Tierkadavern auf sich hat. Es handelt sich um geflohene Zuchtlachse aus den Netzen von Arctic Fish. Das Unternehmen hat extra norwegische Taucher einfliegen lassen, die die entflohenen Zuchtlachse aufspüren und töten sollen. So will man verhindern, dass sich Zucht- und Wildlachs paaren. Fast alle Fische sind mit Wunden übersät.
Die Wunden können verschiedene Ursachen haben. Sie können von Lachsläusen stammen oder von Risswunden, die sich die Lachse an den Plastiknetzen zugezogen haben, weil sie dort sehr dicht gedrängt zusammenleben. Oder die entkommenen Zuchtlachse wurden von Robben angegriffen. Aber keiner dieser Hybridlachse ist unversehrt. Dieser hier, seht ihr, um sein Auge herum, das wird als weißer Kopf bezeichnet, weil die Lachsläuse sich durch die Haut und den Schleim gefressen haben, sodass sie in den Schädel und in die Knochen eindringen konnten.
Die Nachrichten über den gefährdeten Wildlachs haben auch Islands Tourismusbranche aufgeschreckt. Theodor Thorvalds betreut Angeltouristen. Auch er ist zur Angelhütte gekommen und erzählt, dass allein die Angellizenz pro Tag 650 Euro kostet. Kost, Logis und Flug kommen noch obendrauf. Und dafür darf man auch nur einen Lachs pro Tag angeln. Jeder weitere gefangene Lachs muss wieder freigelassen werden. Denn es gibt einfach zu wenige wilde Lachse. Sie müssen geschont werden. Theodor Thorvalds hat Angst, dass erst der wilde Lachs und dann die Touristen ausbleiben könnten.
Wir haben vor 4 Tagen ein Foto gemacht. Darauf kann man erkennen, dass ein Wild und ein Zuchtlachs sich paaren. Das ist schrecklich, versteht ihr? So könnte uns der Wildlachs verloren gehen. Das müssen wir jetzt stoppen.
Dass der gekreuzte Wildlachs es womöglich irgendwann nicht mehr durch den Atlantik zurück in die isländischen Flüsse schaffen könnte, ist auch für Gudrun Seonsdottir ein Horrorszenario. Die Landwirtin organisiert den Widerstand gegen die Lachsindustrie für rund 2200 isländische Familien, die mit dem Verkauf der Fanglizenzen für Wildlachs und der Unterbringung der Angeltouristen einen Teil ihres Lebensunterhaltes bestreiten.
Wir haben einfach Angst vor diesen Zuchtlachsen, die entkommen sind und aus den Meeresfarmen stammen. Sie wandern in unsere Flüsse, aber unsere Angler wollen diese Lachse nicht, denn unser Wildlachs ist etwas ganz Besonderes. In dieser Gegend gibt es 2 große Wasserfälle und unser Lachs muss stark sein, um hier heraufzuschwimmen.
Wenig wilder Lachs oder zigtausend Tonnen Zuchtlachs. Nachhaltiger Angeltourismus für isländische Familien oder Big Business für eine Handvoll multinationaler Fischunternehmen. Gibt es einen Kompromiss zwischen wilder Natur und gezüchteten Raubfischen? Island wird sich entscheiden müssen. Im Mai 2024 will die Regierung ein neues Gesetz zur industriellen Lachsmästung vor ihren Küsten verabschieden. Noch ist der Gesetzesentwurf geheim. In den kommenden Wochen will die Regierung ihren Vorschlag der isländischen Bevölkerung vorstellen.
Die Aquafarmen, also ein Fall für die isländische Regierung. Wir wollen jetzt noch eine Einschätzung hören von Ulfert Focken. Er ist Fischereibiologe vom Thünen-Institut in Bremerhaven, das ja wissenschaftliche Grundlagen erarbeiten soll, auch als Entscheidungshilfe für die hiesige Regierung in Deutschland. Hallo, Herr Focken.
Guten Tag.
Wir haben gerade das Beispiel aus Island gehört über Wildlachse und über Aquakulturlachs. Wenn man sich das mal vorstellt, es kann natürlich auch so sein, dass die Aquakulturlachse gut sind für den Wildlachs, könnte ich denken, denn dadurch wird ja wahrscheinlich dann weniger Wildlachs erstmal gefischt. Kann man das so sehen oder ist das eine vereinfachte Sichtweise?
Das ist ein bisschen stark vereinfacht. Gut, für den Verbraucher ist Lachs häufig Lachs, egal ob er wild gefangen ist oder aus der Aquakultur kommt. Wenn wir das rein mengenmäßig betrachten, kommt heute weltweit 3/4 der Lachsproduktion aus der Aquakultur und nur 1/4 aus der Fangfischerei. Die Masse an Wildlachsen, die gefangen werden, kommen aus dem pazifischen Raum. Und die Lachse, die in der Aquakultur gehalten werden, sind fast weltweit ausschließlich der ursprünglich atlantische Lachs. Der wird also nicht nur in Europa wie Norwegen, Schottland, Irland, sondern auch anderswo außerhalb seines natürlichen Verbreitungsgebiets, zum Beispiel in Chile und Tasmanien, produziert.
Und ist es denn so, dass dieser Aquakulturlachs nicht eigentlich dem Wildlachs hilft, weil dadurch eben weniger Wildlachs ausgebeutet werden muss, gefangen werden muss?
Ja, es hilft nur indirekt, weil die Wildlachsbestände in Europa werden nur noch in ganz geringem Maße befischt. Also von daher ist das nur ein sehr indirekter Effekt.
Und warum werden die nicht mal befischt?
Weil die Bestände nicht so groß sind, dass die Fänge nennenswert zur Marktversorgung beitragen könnten.
Das heißt, sie sind quasi schon überfischt und man darf eigentlich gar nicht mehr große Mengen fischen.
Von dem atlantischen Lachs dürfte man keine großen Mengen zusätzlich fischen. Aber die Fischerei auf den atlantischen Lachs ist sowieso nie so groß gewesen wie die aktuelle Aquakulturproduktion dieser Art.
Das heißt, wir haben eigentlich die Konsummenge an Fisch, die wir von dem Lachs konsumieren, deutlich erhöht durch die Aquakulturen. Kann man das so sagen?
Ja. Wie gesagt, 3/4 aller Lachsproduktion weltweit ist aus der Aquakultur und nur 1/4 ist aus der Fangfischerei.
Wenn man da dann eben zugreift im Supermarkt und eben sieht Lachs, dann ist es zum größten Teil, wie Sie gesagt haben, aus den Aquakulturen. Greifen Sie da gerne zu als Fischereibiologe?
Aus der globalen Nachhaltigkeitssicht sollten wir möglichst Arten essen, die niedriger in der Nahrungskette stehen. Lachs ist eigentlich ein Fisch, der sehr weit oben in der Nahrungskette steht. Wobei man sich auch klar machen muss, die Lachse, die aus der Aquakultur kommen, haben nur noch ganz geringe Mengen an marinen Ressourcen, sprich anderen Fischen und Krebsen, gefressen über das Futter. Und die Masse an Futter stammt aus anderen Quellen, aus den pflanzlichen Nebenprodukten, Rapsmehl, Sojamehl und anderen terrestrischen Ressourcen.
Was heißt das dann für die globale Nachhaltigkeitssicht? Ist das dann okay, vertretbar aus Ihrer Sicht oder hat das schon Dimensionen angenommen, die problematisch sind?
Das kommt jetzt sehr auf den genauen Blickwinkel drauf an. Grundsätzlich ist die Produktion von Fischen, einschließlich Lachsen, in der Aquakultur ressourceneffizienter als die Produktion einer entsprechenden Menge an Fleisch von Landtieren. Insofern ist die Aquakultur da effizienter. Jetzt müssen wir bedenken, grundsätzlich essen wir in Europa und Nordamerika sehr viel mehr tierische Produkte, als wir physiologisch brauchen. Also von daher könnten wir den Konsum an tierischen Produkten generell deutlich reduzieren, ohne irgendwie unsere Ernährungssicherung in Frage zu stellen. Aber wenn schon, dann ist ein Stück Fisch nachhaltiger als ein, in der Regel nachhaltiger als ein Stück Fleisch.
Mhm. Aber auch im Vergleich, sag ich mal, Aquakultur, Fisch und ein Fisch, der im Meer gefangen wurde.
Weltweit spielt eben die Aquakultur überwiegend an Land, findet hier überwiegend an Land statt. Die Lachs-Aquakultur ist eigentlich nicht typisch für die Welt-Aquakulturproduktion. Die Masse an Aquakultur findet im Binnenland, in Teichen statt, vorwiegend in Asien.
Und wenn Sie das jetzt vergleichen, Aquakulturen, wir haben die Folgen auch gehört, die sowas vor Islands Küste hat, mit meinetwegen Aquakulturen, die im Binnenland sind. Das gibt es ja auch den klassischen Fischteich in Deutschland. Sie haben Asien angesprochen. Ist das ökologisch dort eine vertretbare Lösung, um eben Fisch zu konsumieren?
Ich denke, die Fischteiche sind eine sehr effiziente und ökologisch nachhaltige Form der Lebensmittelproduktion. Einerseits sind sie sehr effizient, weil in den Teichen interne Nahrungsketten entstehen können. Ähnlich wie die Kuh, die auf der Weide steht, das Gras nicht nur frisst, sondern ja auch selber düngt und dadurch zur Ressourceneffizienz beiträgt. So ähnlich funktioniert das in einem Fischteich auch, dass wir, um 1 Kilogramm Fisch in einem Teich zu produzieren, weniger Futter einsetzen müssen, als um 1 Kilogramm Fisch in einem Netzkäfig im Meer zu produzieren. Und zum anderen haben die Fischteiche sehr wichtige ökologische Funktionen. Sie stabilisieren das lokale Klima, also wirken temperaturausgleichend, fördern die Grundwasserneubildung. Und Fischteiche sind in aller Regel das Habitat von einer sehr großen Anzahl anderer Pflanzen- und Tierarten und spielen daher aus ökologischer Sicht eine große Rolle. Nun ist das Problem in Deutschland, dass die meisten Leute lieber Lachs essen als Karpfen.
Vielen Dank, da denken wir mal drüber nach. Ulfert Focken, Fischereibiologe vom Thünen-Institut in Bremerhaven. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Mehr über die Bewahrer der Fischkultur in Japan, wo ja inzwischen mehr Fleisch gegessen wird, gibt's hier auch im Weltzeit-Podcast einfach mal eine Folge zurückschauen. Und wir schauen jetzt schon mal voraus mit Margarete hier aus dem Weltzeit-Team. Hi.
Hi.
Margarete, du bist ja hier bei uns so ein bisschen zuständig für den Osten, also alles östlich von der Oder, und schaust dir in der nächsten Weltzeit mal Transnistrien an mit einem Kollegen aus Moldau. Was kannst du da schon verraten?
Ja, der Reporter aus Moldau, das ist schon sehr ungewöhnlich für die Weltzeit, dass wir so einen haben. Normalerweise sind das deutschsprachige Journalisten und Reporter, der ist nun als Moldau, war oft in Transnistrien, hat über russische Banken, über Geldwäsche, über organisiertes Verbrechen berichtet und ist deswegen auch auf der schwarzen Liste, darf da nicht einreisen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, ihn bekommen zu haben, weil er seine Kontakte nach Transnistrien aktiviert hat und sein Archiv durchforstet hat und uns eine wunderbare Reportage aus diesem doch sehr abgeschirmten Transnistrien erzählen kann.
Mehr dann morgen hier in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, ja, und darf schon mal frohe Ostern wünschen. Bis bald.